Ja, wollen wir uns noch einmal zum Gebet erheben. Herr Jesus, wir sind mit großen Schritten wieder auf den, wir gehen auf diesen Tag zu, ja, wo wir auch an deine Geburt denken. Aber wir haben jetzt auch ein Lied gesungen über deine Auferstehung. Wir wollen dir danken, dass das alles schon vorbei ist und geschehen ist und wir daraus Hoffnung und wirklich große Zuversicht für unser Leben schöpfen können. Und wir wollen dir auch heute dafür danken, dass du zu deinen Jüngern gesagt hast, dass sie deine Freunde sind. Vielen Dank für diese große Freundschaft. Und du lässt die Deine nicht alleine. Vielen Dank, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst. Ein Freund spricht zu seinen Freunden. Danke. Amen. Ja, am heutigen ersten Advent habe ich doch die Aufgabe bekommen, weiter im ersten Petrusbrief fortzufahren. Und das mache ich dann auch. Wir sind im ersten Petrusbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 17. Wer die Bibel schon dabei hat und so, kann es ja schon mal aufschlagen. Und es geht um den Christen, der in dieser Welt zu leben hat. Wie soll man da zurechtkommen? Besonders junge Christen stellen sich die Frage: Jetzt habe ich mein Leben doch dem Herrn Jesus anvertraut, wie geht's denn weiter? Und wir wollen uns heute auch Zeit nehmen, um uns von Gottes Wort her Maßstäbe für unser Leben an- und aufzunehmen. Sehr wichtig ist, dass wir uns nicht selbst einen Gott zusammenbasteln. Ja, also ich stelle mir vor, dass Gott so oder so ist und dann stellst du dir den so vor und der andere stellt ihn wieder anders vor und letztendlich ist es alles ein Märchen. Es ist gut, dass Gott in seinem Wort uns gesagt hat, ja, wie wir zu ihm oder über ihn denken sollen, wie er über uns denkt und wie wir auch dann leben sollen hier auf dieser Welt. Ich lese den Text, wie gesagt, aus 1. Petrus 2, 11 bis 17 und das Thema lautet das gute Verhalten eines Christen in der Welt. Gut meine ich damit, dass Gott zu diesem Verhalten das Prädikat gut gibt. Das heißt, recht so, treuer Knecht, in dieser Weise. In unseren Gemeindebibeln ist dies auf Seite 1277 zu finden, also dieser Text, 1. Petrus 2, 11 bis 17. Da heißt es: Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Als ich diesen Text mehrmals gelesen habe und auch Gott um Hilfe gebeten habe, ja, fiel mir eine Sache zuerst ein. Eines wurde mir zuerst mal klar: Wie verstehe ich mich selbst? Ich möchte es jetzt für euch auch sagen, wie verstehen wir uns? Wie verstehst du dich? Die Antwort auf diese Frage, wie du dich verstehst, wird dein Leben nämlich beeinflussen. Ich möchte es an zwei Beispielen deutlich machen. Drei Menschen sehen einen Verletzten. Der eine ist Bürogehilfe, der andere Maurer und der dritte Sanitäter. Wer wird wohl in der Regel dem Verletzten am besten helfen? Ich denke, es ist der Sanitäter. Dieser versteht sein Handwerk. Vielleicht hat er sogar diesen Beruf gewählt, weil er Menschen in solcher Not helfen wollte, die einen Unfall hatten oder sonst was. Er sieht in diesem Beruf vielleicht sogar so seine Erfüllung. Und wenn nun ein Verletzter da ist, dann wird er zuerst an der Stelle sein. Ja? Also mindestens, er versteht sich so, er ist Sanitäter, er kann nicht wegschauen. Oder drei Frauen sehen ein Kind weinen. Von diesen ist die eine die Mutter des Kindes. Wer wird dieses Kind in der Regel trösten? Nun, es wird die Mutter sein. Sie kann sich doch selbst nicht verleugnen. Sie kann sich doch nicht umdrehen und sagen, das ist sein Problem, ja? Was man ist und wie man sich versteht, so führt man auch sein Leben. Der Sanitäter hilft und die Mutter tröstet. Wie soll sich denn der Christ verstehen? Wie sollen wir uns verstehen? Das heißt immer diejenigen, die in ihrem Leben ja Christus aufgenommen haben, die gesagt haben, Herr Jesus, mein Leben gehört dir ganz und gar. Wie sollen wir uns verstehen? Schauen wir in die Bibel, lesen wir doch nochmal den Vers 11. Gott sagt durch Paulus, ihr Christen seid hier auf dieser Welt Fremdlinge, Fremde. Ihr habt hier keine bleibende Stadt in dieser Weise. Ja? Ihr seid Gäste. Ein Gast wird wieder gehen. Ja? Wenn ein Gast bei euch zu Hause ist und er will auf einmal da bleiben, dann muss er mindestens mal mit euch sprechen, ob das überhaupt erlaubt ist. Wir sind Gäste auf dieser Welt und je älter wir werden, desto mehr merken wir das. Wanderer, Menschen also, die hier nicht zu Hause sind. Und Gott sagt somit, ihr meine Kinder, die ihr euch Christen nennt, ihr habt hier nicht eure Heimat. Liebe Geschwister, das müssen wir uns ja auf der Zunge zergehen lassen oder irgendwie darüber müssen wir mehr nachdenken. Hier ist nicht unsere Stätte, wo wir uns so einrichten, dass wir sagen, ich will gar nicht mehr weg. Versteht euch doch ganz bewusst als Fremde, als Wanderer, die ihr zu Gott hinwandert. Wir gehen weiter. Wisst ihr, liebe Geschwister, dass Menschen sich als Reisende verstehen, das ist eine alte Sache, noch nicht mal unbedingt christlich. Man hört auch von ungläubigen Menschen oder von Menschen, die an was ganz anderes glauben, wir sind alle irgendwie Reisende. Jeder muss mal gehen. Das eine ist ein sich damit abfinden. Tja, man muss halt auch mal gehen. Und das andere ist eine bewusste Entscheidung. Ich bin ein Gast hier und werde gehen. Verstehen wir? Es gibt da einen Unterschied, dass man sich einfach damit zufrieden gibt und damit abfindet oder dass ich mir die Tatsache richtig bewusst mache und sie ergreife und sage, es geht heimwärts. Es geht aufwärts. Es geht zum Himmel. Und den lasse ich mir durch niemand rauben. Ich weiß, ich habe einen himmlischen Vater. Der hat ein Vaterhaus. Der Herr Jesus macht mir dort eine Wohnung und dort werde ich einziehen. Dort ist mein Ziel. Vor einiger Zeit habe ich den Satz gehört, den ein Mann im Radio sagte: Nun, der Weg ist das Ziel. Er meinte damit, der Weg, den der Mensch zurücklegt, ist alles, was er bekommen kann. Irgendwann stirbt er. Ja, wenn er eben alt genug ist, dass im Getriebe der Zeit wird er zermahlen, er wird irgendwann mal sang- und klanglos in der Erde verscharrt. Der Mensch wächst auf, rackert sich sein Leben lang ab, bekommt manche schöne und auch schwierige Tage und dann geht's eben zu Ende. Der Weg ist das Ziel. So leben viele Menschen und alle Tiere. Sie haben kein Ziel und leben einfach im Jetzt und im Heute. Jetzt muss es mir gut gehen. Jetzt, wenn ich das nicht ergreife, dann entgeht mir was. Versteht ihr? Das sind keine Wanderer. Das sind Leute, die hier ihr Leben sehen. Die müssen nämlich hier alles erleben. Sie haben ja nichts anderes. Aber Christen haben ein Ziel, auf das sie zusteuern und dem sie zugehen. Als Wanderer oder als Gäste und Fremde auf dieser Welt. Wer sich nicht so versteht, hat Christsein nicht verstanden. Wanderer nehmen nur so viel mit, wie sie für die Reise brauchen. Unnötiger Ballast werfen sie weg, legen ihn zur Seite, damit sie feste und schnelle Schritte tun können. Schritte dem Ziel entgegen. Wie ist es mit unserem Leben? Wie ist es mit deinem Leben? Gibt es da Ballast, der uns hindert, unseren Blick hochzuhalten, dass wir aufrecht gehen, dem Ziel zu? Oder müssen wir uns der Schuld und Sünde wegen unser Haupt senken? Weil wir immer wissen, wir leben hier in einem ständigen, sündigen Dasein. Der Herr Jesus kann nicht kommen. Ich muss nur einiges regeln. Bitte, tu das weg. Bitte um Vergebung und richte deinen Blick wieder auf das Ziel, auf den Himmel, auf die Herrlichkeit Gottes. Gibt es Bereiche, die dir den Weg mit Christus erschweren, weil du im immerwährenden Kampf stehst, weil dich diese Gewohnheiten von Gott weglocken wollen? Denk mal über dein Leben nach und triff eine Entscheidung. Sag's Gott. Und wenn du weißt, du hast es schon oft gesagt, dann sag's nochmal Gott. Und wenn du weißt, du bist zu schwach, dann sag's nochmal Gott. Denn wer soll dir sonst helfen? Und häng an ihm, so wie Jakob. Er sagt, ich lasse dich nicht. Wisst ihr, wie es weitergeht? Du segnest mich denn. So, genau. Keine andere Chance. Und die Generationen von Christen vor uns sahen auch keine andere Chance. Wie nur sein Leben in die Hände von Gott zu legen und sagen, bitte, hilf mir, aus den bösen Gewohnheiten herauszukommen und hilf mir, das Haupt zu erheben, auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit zu richten, da geht's hin. Legt ab, was wird hier im Text geraten? Enthaltet euch. Unsere Seele nimmt Schaden, so heißt es hier, wenn wir den Begierden, die Gott nicht gefallen, wenn wir denen nachgeben, sie pflegen, sie immer wieder tun. Wir werden keine frohen Christen sein, wenn wir dem einfach, was in unserem Herzen ist und im Dunkeln gehalten wird, niemand darf da hineinschauen, wenn wir das pflegen und hegen und so weiter. Unsere Seele nimmt Schaden und das wissen wir. Wir wissen, dass wir Dinge auch ablegen müssen. Steht ja im Wort. Und Gott hat uns ja in dieser Weise nicht dumm geschaffen, dass wir überhaupt keine Ahnung hätten. Wir wissen, was uns von seinem Weg wegbringt. Hier die Aufforderung, der Wille Gottes sagt, enthaltet euch davon. So mancher sagt, ich weiß schon, dass dies nicht gut ist, aber um es wirklich zu lassen, brauche ich noch ein Zeichen von Gott. Du wirst, wenn du so denkst, auf das Zeichen lange warten. Warum? Wenn es Gott schon in seinem Wort deutlich macht, warum soll er dir dann noch ein Zeichen geben? Er weiß, was in deinem Herzen ist. Er weiß, was du verstanden hast und nicht. Wenn du was nicht verstanden hast, dann wird es der gute Hirte schon deutlich machen. Ja, denn er sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Gut, wenn die Schafe die Stimme nicht gehört hat, dann weiß der Hirte das. Und er wird es nochmal anders sagen. Aber wenn er weiß, das Schaf hat die Stimme gehört, dann sollten wir nicht um eine weitere Stimme bitten. Denn wir wissen schon Bescheid. Du brauchst von Gott kein Zeichen. Und er wird es dir auch nicht geben. Enthalte dich von der Begierde, die deiner Seele schadet. Und ich, der vor euch stehe, ich sitze im gleichen Boot. Ich bin noch nicht entrückt. Ich bin noch aus Fleisch und Blut. Ich kenne auch meine Fehler und meine Sünden. Und auch ich muss immer wieder einen Neuanfang machen. Auch das ist wahr. Und ich bin froh, dass es gelingt und dass es geht, dass es mit Christus geht. Wenn du dich aber leider nicht mehr als Fremder dieser Welt verstehst, sondern dich vielleicht mit dieser Welt schon so eins gemacht hast, wenn dir die Welt schon so lieb geworden ist, dass du nicht mehr den Herrn Jesus herbeisehnst, dann lebst du gefährlich. Dann hast du grundlegende Gedanken des Jüngers von Jesus verlassen. Also erster Punkt, wie verstehst du dich? Bist du bewusst ein Wanderer zum Himmel oder einer, der sich hier so einrichtet, der hier seine Freuden sucht und sich nicht mehr auf den wiederkommenden Herrn freuen kann? Jesus kommt wieder. Der zweite Gedanke, der mir hier wichtig geworden ist, führe ein klares und reines Leben. Nicht jeder wird es mit Menschen gut meinen, die sich zu Jesus halten. Hier in dem Text steht sogar, dass man Lügen über sie reden wird. So mancher, der aus Russland kommt und dort in einer freien Gemeinde war, eine Baptistengemeinde zum Beispiel, der weiß, dass dort viele Lügen verbreitet worden ist. Dort. Man hatte über Menschen, die sich bekehrt haben, auch Böses gesagt, was nicht stimmte. Wir sollen nicht glauben, dass Verleumdung und Lügen nur im Ausland da sind, sondern sie können auch hier sein. Wir können auch solchen Dingen begegnen. Ich erinnere mich noch daran, Als ich mit einer Frau über die Freikirche gesprochen habe, dann hat sie mir erzählt, sie wusste nicht, wer ich bin, ja, hat sie mir erzählt, wie schlimm es hier wäre. Ich habe dann gefragt, was ist denn hier so schlimm? Man muss angeblich viel Geld abgeben, hier in der Freikirche. Sie war nicht zu überzeugen, ja, dass das nicht wäre. Und sogar als ich dann sagte, wir haben keine Mitgliedsbeiträge und niemand wird gezwungen, irgendetwas zu geben, das konnte sie nicht glauben. Und als ich dann noch sagte, ja, wir haben als Freikirche auch einen Verein gegründet, ja, wo es Mitglieder ausdrücklich gesagt wird, alles freiwillige Spenden, es gibt keine Mitgliedsbeiträge. Sie konnte es immer noch nicht glauben. Und als ich dann noch sagte, wir wollen gerne, dass Menschen fröhlich geben, ja, nie gezwungen. Sie ging weg und glaubte es nicht. Ich weiß nicht, was sie heute sagt. Vielleicht sagt sie immer noch, die böse Freikirche, die holt den Leuten das Geld aus der Tasche. Weiß ich nicht. Aber ihr werdet auch mit Verleumdungen immer wieder in Kontakt kommen. Ja? Wo ihr da hingeht, alles eine Sekte. Ja? Klar, es werdet ihr hören. Christen können und werden verleumdet. Das war damals so und es wird auch heute so sein. Wie sollen wir jetzt darauf reagieren? Müssen wir uns immer rechtfertigen? Hier heißt es mit einem vorbildlichen Leben. Mit einem Leben, das nicht die Konfrontation sucht. Sich ja nicht mal immer verteidigen will, sondern das nach oben ausgerichtet ist. Wir sind Wanderer. Du sagst neben mir, eine kleine Wegstrecke, erlebe ich dich. Du sagst mir Gutes, sagst mir Böses. Aber mein Ziel ist, ich gehe wo ganz anders hin. Es kommt ein Tag und auf diesen warten wir. Ein Tag, an dem alles ins rechte Licht gestellt wird. Ein Tag, an dem alles recht geordnet wird. Es ist der Tag, so heißt es hier in der Heiligen Schrift, der Heimsuchung Gottes. Wenn Christus wiederkommt, dann wird es offenbar, was recht und was falsch ist. Und dann werden diese, die bewusst verleumden, die bewusst verleumderisch auch ihren Mund aufgetan haben, die müssen Gott preisen. Und zwar, die müssen Gott über diese preisen, die sie verleumdet hatten, die ihre Opfer waren und dann doch nach Gottes Maßstäben gehandelt haben. Nach dem Motto, sie wissen, was sie gesagt haben über den anderen und jetzt sehen sie auf einmal, wie alles sich verändert hat und sagen, dein Kind, mein Gott, war wunderbar, du hast ihm die Kraft gegeben, dass er nicht zurückgeschlagen hat. Ich preise dich darüber. Verstehen wir? Gott wird geehrt, wenn Christen nicht sich selbst rächen, sondern auf den Tag Gottes warten. Die Ungerechtigkeit, die du vielleicht erfährst, wird nicht einfach vergessen. Du bist nicht der Letzte, der noch daran denkt, ja, was mir der andere angetan hat. Es wird nicht vergessen. Gott wird einmal geehrt werden, wenn du gut und recht darauf gehandelt hast und reagiert hast. Was wird hier im Text noch empfohlen? Wie sollen wir leben? Darum geht's ja. Vers 13. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt. Unterordnung. Schweres Thema in der heutigen Zeit. Trotzdem wird es nicht ausgeklammert. Untertan heißt doch, dass man auch Autoritäten, die da sind und mit denen ich zu tun habe, zuerst mal anerkenne. Wir leben in einer Zeit, in der dies immer weniger der Fall ist. Autoritäten werden hinterfragt und oft durch ein aufmüpfiges Leben übergangen. Man weiß, so soll es sein, aber ich mache was anderes. Und es wird dann sogar irgendwo als clever oder als Stärke gedeutet, wenn man sich über höhere Gewalten hinweggesetzt hat. Na, da war ich mal, habe ich mich einfach durchgesetzt. Die Mittel, wie das geschieht, können ganz unterschiedlich sein. Aber Gott sagt jedoch seinen Kindern, das ist verkehrt. Das ist falsch. Sei bereit zur Unterordnung. Tu das. Ja, es geht sogar so weit, wenn wir diesen Brief weiterlesen wollen. In Vers 18 haben wir heute ja nicht, aber da geht es ganz aktiv auch um Unterordnung. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herren untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Meine Güte, was eine steile Aussage. Selbst die Sklaven sollen nicht den Aufstand proben, sondern ihrem Herrn sich unterordnen. Dazu aber noch etwas zu sagen, Gott will keine Sklaverei. Also daraus jetzt abzuleiten, schaut, Gott will Sklaverei, das hat Gott am Anfang nicht so gesagt. Der Mensch soll über Tiere herrschen, aber nicht über Menschen oder Völker. Aber Gott sagt, ordne dich unter, lebe in dieser Gesellschaft als ein Glied, das die bestehende Ordnung mit aufrecht erhält, auch wenn es unangenehmer ist. Sicher ist eines dabei wichtig, dass man Gottes Ordnung immer über die menschliche Ordnung stellt, dass man Gott mehr gehorcht als dem Menschen, und doch soll man auch Menschen gehorchen. Doch soll man Autoritäten anerkennen, sei es die Eltern oder die Vorgesetzten oder die Polizei oder Aufsichtsbehörden und so weiter. Auch sogar, wenn man es vielleicht nicht gleich einsieht. Also unsere Einsicht ist nicht gleich der Maßstab, ob ich es tue oder nicht. Es könnte ja sein, dass wir dumm sind, ja? Dass der andere was Kluges sagt und wir können einfach nur wegen unserer Dummheit das nicht einsehen. Oder vielleicht auch, weil wir den Willen Gottes nicht sehen, der uns vielleicht dadurch auch formen und schleifen möchte. Könnte ja auch sein. Wir Christen ordnen uns nicht deshalb unter, weil wir schwach sind oder vielleicht, weil wir nicht gut reden können, sondern wir ordnen uns freiwillig unter, weil es unser Herr so möchte. Und Vers 14, weil durch Obrigkeit eine gewisse Ordnung aufrechterhalten wird. Ohne Ordnung wird alles zusammenbrechen und zum Scheitern verurteilt sein. Gottes Wort zeigt uns, dass wir einen Weg gehen, der auf Gott vertraut. Wenn Veränderungen da sein sollen, dann bitten wir Gott, dass er hier eingreift und nicht, dass wir unser Recht mit Gewalt immer herbeiführen. In Vers 15 heißt es, denn das ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Wem muss man denn zum Schweigen bringen? Solchen, die herumbrüllen, die soll man zum Schweigen bringen. Wie bringt die Welt sich denn gegenseitig zum Schweigen? Oft indem man ja dem anderen niederschlägt, auf den Mund schlägt oder so weiter. Was will Gott? Wir sollen Gutes tun. Die Wurzel auch von dieser Freikirche kann man zurückverfolgen bis in die Reformationszeit. In dieser Zeit lebte ein katholischer Priester mit Namen Menno Simons. Dieser war anwesend, als ein Mensch wegen eines großen Verbrechens öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Was war sein Verbrechen? Dieser Mensch hat sein Leben Christus anvertraut und hat sich nach diesem taufen lassen. Als Menno Simons das gesehen hat, war es für ihn unvorstellbar, dass das passieren konnte. Und er dachte nochmal über seinen Beruf nach, über die Heilige Schrift nach und so weiter. Er las dann auch viel von Martin Luther und erkannte, dass der Mensch alleine durch Gottes Gnade gerettet wird. Alleine durch das Vertrauen auf Christus. Der Mensch wird nicht durch eine Kirche gerettet. Es gibt keine alleinselig machende Kirche, sondern es gibt nur einen alleinselig machenden Heiland. Und durch den Glauben an Christus wurde er erst fähig, sich danach taufen zu lassen. Nur Jünger werden getauft. Das war für ihn auch dann klar geworden. Der Mensch kommt nicht durch die Taufe zur Jüngerschaft, sondern nur durch den Glauben, und nur die Gläubigen werden dann getauft. Menno Simons ließ sich dann auch taufen und wurde bald eine führende Persönlichkeit innerhalb dieser Christen. Menno Simons machte dann seinen Nachfolgern oder die auch sagten, du hast viel Erfahrung und viel Weisheit von Gott bekommen, machte er dies deutlich. Wir kämpfen nicht. Wir ziehen nicht das Schwert, um unseren Glauben zu verteidigen. Wir gehen, wenn man uns nicht will, und wir fliehen, wenn man uns verfolgt. Diese Einstellung führte dazu, dass es an verschiedenen Orten Erweckungen gab. Dass Menschen, die dorthin geflüchtet sind, von der befreienden Liebe Christi sprachen. Und viele kamen zum Glauben. Und man verzichtete auf Waffengewalt. Wenn Blut floss, so hieß es, dann muss es unser Blut sein. Petrus schreibt in Vers 16, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Wir tun das freiwillig, nicht weil wir so schwach sind. Es wird eine Geschichte erzählt, als die Verfolgung hier in Deutschland war. Ein junger Mann wurde von seinen Häschern gejagt. Es war Winter und vor ihm lag ein großer zugefrorener See. Der junge Mann sah keinen Ausweg, als auf den See zu laufen. Er rannte darauf und das Eis trug ihn. Aber hinter ihm hörte er, wie der andere einbrach. Nun stoppte dieser Mann, ging zurück und half seinem Verfolger auf dem eisigen Wasser heraus. Dieser hatte ihn dann den Behörden überliefert und er wurde getötet. Eine schlimme Geschichte, die in den Geschichtsbüchern aufgeschrieben wurde, aber dieser Mann ging freiwillig zurück und half seinem Verfolger. Wir Christen gehen unseren Weg freiwillig, auch wenn der Weltlohn Undank ist. Von ihr erwarten wir auch gar keinen Dank, sondern unser Leben soll ein Dank Gott gegenüber sein. Wir ziehen Himmel an, da geht's hin. Da ist unser Zuhause. Wir verstehen uns als Diener Gottes. Ist es auch so in deinem Leben? Wem dienst du? Muss ich mich selbst fragen, wem dien ich? Meinen eigenen Wünschen? Oder ist wirklich da am Ende Gott zu finden, dass ich sage, ich will und ich möchte und ich diene Gott? Wir leben in einer Welt, wo ein klares Zeugnis von den Kindern Gottes verlangt wird. Menschen lesen nicht in der Bibel, obwohl man sie für 5 Euro irgendwo kaufen kann. Hier gibt's die für 1 Euro. Sie lesen nicht mehr in der Bibel. Sie lesen unser Leben. Sie beobachten uns. Hierin sollen wir uns als Diener Gottes ausgeben. Diener, die Gottes Gebote den eigenen Wünschen voranstellen. Die auch immer wieder fragen, Herr, was möchtest du in meinem Leben? Die sich dann aber auch verweigern, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Ich weiß, es ist manchmal ein schwerer Kampf. Und ich habe auch da und dort versagt. Aber das heißt nicht, dass wir aufgeben. Wisst ihr, in der Bibel heißt es, der Gerechte fällt 7-mal. Wisst ihr, wie es dann aber weitergeht? Steht aber wieder auf. Wir stehen wieder auf. Ich komme zum letzten Vers. Da heißt es, erweist jeder Mann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wir kennen oft den Spruch, Ehre wem Ehre gebührt. Mit diesem Satz verstehen es manche so. Nicht alle Menschen braucht man ehren. Es gibt ja die Dummen und die Blöden, die braucht man ja nicht ehren. Da gibt es die, die mir nichts zu sagen haben, die braucht man auch nicht ehren. Da gibt es die Schwachen, die nicht wagen, den Mund aufzumachen, die braucht man auch nicht ehren. Nur von denen, von denen ich etwas erhoffe. Ja. Oh, die könnte man ehren. Ja. Aber Gottes Wort sagt, jeder Mensch soll geehrt werden. Damit möchte ich mich auch nochmal bei denen bedanken, die auch hier Wäsche gebracht haben, auch für Leute, die im Asylantenheim sind. Wenn die Wäsche gut ist, ja, keine Flecken, nichts zerrissen, nicht schmutzig, gute Sache. Dann drückt ihr damit auch aus, der Mensch im Asylantenheim ist mir wertvoll. Es gibt Leute, die sagen, naja, für irgendwelche Hilfsbedürftigen, da kann ich ja meinen Schrott abgeben. Ja? Das gibt's. Aber das zeigt auch so ein bisschen die Herzenshaltung. Was ist mir grundsätzlich der Mitmensch wert? Die Würde des Menschen darf man nicht antasten. Auch nicht mit etwas, wo man sagt, den Abfall kannst du noch essen. Oder den kannst du noch bekommen. Man darf ihn nicht mit Schimpfwörtern abstempeln. Wie Zigeuner oder die Russen oder die Hitleristen oder die. Und man ist ja immer auf der anderen Seite. Gott wird dies geißeln bei seiner Wiederkunft. Ein zweites, was hier im Text steht, habt die Brüder lieb. Gott möchte, dass wir uns untereinander lieb haben. Das haben wir uns nicht ausgesucht, ja. Das hat er uns ins Stammbuch geschrieben oder ja, in das, was er uns mitgibt als Christen. Liebe Geschwister, das bedeutet nicht, dass wir immer schöne Gefühle für uns haben sollten oder empfinden sollten. Es geht nicht immer. Man wird manchmal sogar verletzt und dann kann man manchmal lange warten auf schöne Gefühle. Liebe ist nach dem Wort Gottes auch ein bisschen was anderes. Dass ich versuche, das Gute bei dem anderen zu sehen und ihn zu unterstützen. Die Liebe sucht nie das Ihre, sondern sie sucht, was dem anderen dient. Liebe hat mit Bereitschaft etwas zu tun, dass ich mich auch für den anderen investiere. Übrigens, Liebe darf ich aber auch nie fordern. Also du hast mich jetzt bitteschön lieb zu haben. Das hat Gott seinen Kindern auch nicht gesagt. Es wird eher immer die Aufforderung gegeben, du liebe den anderen. Das dritte hier, fürchtet Gott. Hierzu nur Folgendes: Kinder Gottes brauchen grundsätzlich keine Angst vor dem himmlischen Vater zu haben. Wir dürfen voller Vertrauen zu Gott kommen, zum Gnadenthron. Dort gibt es viel Gnade. Wir haben bei unserer Bekehrung nicht den Geist der Furcht bekommen, sondern der Heilige Geist macht deutlich, du bist ein geliebtes Kind und du kannst zum Vater immer kommen. Er wird immer deutlich machen, du gehörst zu mir. Jedoch sollen wir wissen, unser himmlischer Vater ist jemand, der uns auch erziehen wird. Und bei dieser Erziehung kann es vorkommen, dass Gott uns wegen einer Sünde strafen wird. Gott ist nicht unser Opa. Ihr wisst ja den Unterschied zwischen dem Opa und dem Vater. Der Opa kann immer lieb sein. Ich bin jetzt auch in diese Situation hineingekommen, darf auch Opa sein. Und wenn der kleine Manuel da ist, ja, und dann werde ich nicht in erster Linie die Erziehung da übernehmen. Ja, ich bin lieb zu ihm. Ja, die Erziehung hat der Papa und die Mama. Und Gott ist mein Vater und nicht mein Opa. Und er hat die Erziehung auch über mein Leben. Und wenn es hier heißt, wir sollten Gott in dieser Weise fürchten, dann bedeutet das, fürchte dich vor Strafe, wenn du immer wieder sündigst. Gott wird nicht einfach zuschauen, sagt, ja, lass doch das Kind umkommen. Nein, er wird dafür sorgen, dass wir dann auch Schmerzen bekommen, dass wir auch mal den Hosenboden voll bekommen. Das ist etwas, was zu Gottes Liebe gehört. Und dafür, wenn wir es erleben, dann sollten wir wissen, wir sind bei Gott noch auf dem Schirm. Ja, wir sind bei ihm noch bekannt. Er will unser Gutes und nicht unser Böses. Ehrt den König, und gut, das habe ich schon mit der Obrigkeit bedacht. Wie verstehst du dich? Bewusst als Wanderer zum Himmel oder als Erdenbürger, der sich hier ein gutes Leben einrichten will? Die Antwort auf diese Frage bestimmt dein weiteres Leben. Wer Christus nachfolgt, lege ab all das, was der Herr nicht möchte. Gott möge dir und mir dazu Gnade schenken. Wir gehen noch gemeinsam. Amen.